Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, der Text für die heutige Predigt steht in Apostelgeschichte 3, Vers 1 bis 10 und ich lese ihn jetzt vor. Petrus aber und Johannes gingen zusammen hinauf in den Tempel um die Stunde des Gebets, die neunte. Und ein gewisser Mann, der von seiner Mutter Leibe an lahm war, wurde getragen, welchen sie täglich an die Pforte des Tempels setzten, die man die Schöne nennt, um Almosen zu erbitten von denen, die in den Tempel gingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er, dass er ein Almosen empfinge. Petrus aber blickte unverwandt mit Johannes auf ihn hin und sprach: Sieh uns an. Er aber gab Acht auf sie, in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Petrus aber sprach: Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. In dem Namen Jesu Christi des Nazaräers, stehe auf und wandle. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Alsbald aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark, und aufspringend stand er und wandelte, und er ging mit ihnen in den Tempel, wandelte und sprang und lobte Gott. Und das ganze Volk sah ihn wandeln und Gott loben, und sie erkannten ihn, dass er der war, welcher um das Almosen an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was sich mit ihm ereignet hatte. Die Ereignisse, die uns dieser Text berichtet, schließen sich direkt an den Bericht über das Pfingstgeschehen an. An Pfingsten waren etwa 3000 Menschen zum Glauben an Jesus gekommen. Stellen Sie sich das mal vor, an einem Tag kommt eine Zahl Menschen zum Glauben, die ungefähr die Hälfte derer ausmacht, was hier zur evangelischen Kirchengemeinde Hausen-Obertshausen gehört. Es war schon eine großartige Sache. Die darauf folgenden Verse erzählen uns von dieser ersten Gemeinde, von ihrer Gemeinschaft untereinander und im Gebet und davon, dass durch die Apostel viele Wunder geschahen. Diese Beschreibung dieser Gemeinde schließt mit dem Satz: Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Mir ist es wichtig, dass hier vom Herrn die Rede ist, der zur Gemeinde hinzutut. Wenn wir diesen Bericht geschrieben hätten, hätte das vielleicht ein bisschen anders geklungen. Vielleicht hätten wir geschrieben, täglich entschieden sich Menschen für Jesus oder täglich führten die Apostel andere Menschen zum Glauben an Jesus. Also ein bisschen ist da der Akzent dann verschoben. Es ist, Gott sei Dank, nicht unser Verdienst, wenn Menschen glauben. Bekehrung ist nicht unser verdienstvolles Tun. Es ist der Herr, der durch sein Hinzurufen Menschen zu Jesus zieht, der durch sein Hinzutun die Gemeinde wachsen lässt. Vor diesem Hintergrund möchte ich den heutigen Predigttext sehen. Diese Geschichte ist nämlich geradezu eine Illustration dafür, wie der Herr durch ein Wunder, durch die Apostel, eine Gelegenheit zur Verkündigung des Evangeliums schafft, sodass am Ende, wie wir aus Kapitel 4, Vers 4 erfahren, 5000 Menschen gläubig sind. Auch wenn hier namentlich Petrus und Johannes erwähnt werden, so sollen doch nicht sie hier herausgestellt werden, als ob sie jetzt besondere Gaben und Fähigkeiten hätten, sondern es ist die Beschreibung, wie der Herr wirkt, dass sie in seinem Namen handeln und der ihr Handeln durch ein Wunder bestätigt. Es ist an diesem Tag in Jerusalem etwa 3 Uhr nachmittags. Es ist die Zeit des Abendopfers und traditionsgemäß eine der täglichen Gebetszeiten. Petrus und Johannes hatten wohl offenbar die Gewohnheit, jeden Tag um diese Zeit in den Tempel zu gehen, um zu beten. Ob es schon eine Gewohnheit aus der Zeit vor ihrer Wanderschaft mit Jesus war oder ob ihnen erst danach das Gebet als Verbindung mit dem Herrn so wichtig wurde, können wir nur vermuten. Es tut auch eigentlich nichts zur Sache. Regelmäßige Dinge wie Bibellesen oder Bibelstudium zu bestimmten Zeiten oder feste Gebetszeiten sind eine gute Sache. Was regelmäßig stattfindet, wird nicht so leicht vergessen oder überplant. Man muss nicht immer wieder neu einen Grund oder einen Anlass oder einen Termin finden. Ich möchte mir persönlich eigentlich die Anregung einer gewissen Gebetszeit aus diesem Gottesdienst mitnehmen. In unserer Gemeinde werden auch verschiedene Gebetstreffen angeboten, zum Beispiel donnerstags um 20 Uhr im Gemeindehaus im 14-tägigen Rhythmus zwischen den Hauskreisen. Jeder, der gerne mitbeten möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Ich denke auch, solche Sachen wie Hauskreise und Jugendkreise ist einfach gut, dass die regelmäßig stattfinden, dass man nicht überlegen muss, so, ja, wann machen wir denn mal wieder und wann habt ihr denn mal Zeit, sondern dass man von vornherein das so einplanen kann. Und ich denke, dass Petrus und Johannes und etliche andere einfach auch ihr Leben danach ausgerichtet hatten, nachmittags ab 15 Uhr, da konnte man in den Tempel gehen und am Opfer und Gebet teilnehmen. In einem Kommentar zu diesem Text las ich, wer nicht zu bestimmten Zeiten betet, der betet auch nicht zu unbestimmten. Ich möchte den Gedanken jetzt nicht überstrapazieren, aber mir scheint das Gebet nicht unerheblich für den Fortgang der Geschichte zu sein. Wer betet, öffnet sich Gott. Beten ist Reden mit Gott und Hören, heißt es in einem Lied, was ich mal im Jugendkreis gelernt habe. Petrus und Johannes waren durch ihre Haltung der Bereitschaft zum Gebet offen für das, was Gott durch sie tun wollte. Sie waren auf Gott ausgerichtet. Mein Sohn hat mich mal gefragt, wie funktioniert denn das mit den Satellitenantennen? Warum kann man da denn mehr fernsehen als mit so einem normalen Fernseher? Da habe ich ihm gesagt, ja, da muss diese Antenne genau ausgerichtet sein auf einen Satelliten und von diesem wird dann das Programm abgestrahlt. Und wenn das genau aufeinander ausgerichtet ist, dann kann man empfangen. Und wenn der Sender richtig eingestellt ist, kann richtig gesendet werden. Und so ähnlich oder als Illustration kann man sich das auch vorstellen. Wenn wir uns ausrichten auf Gott, dann ist Kommunikation da. Dann kann Gott uns empfangen und wir können Gottes Sendungen empfangen. Dann sind wir live bei Gottes Handeln dabei. Petrus und Johannes waren offen für das, was Gott durch sie tun wollte, und so konnte Gott sie gebrauchen. Unmittelbar vor dem Tempel werden sie von einem lahmen Bettler um ein Almosen gebeten. Sie hätten das ja auch als Störung empfinden können, jetzt schon so innerlich ruhig und eingestellt, und dann kommt so eine profane Bitte um Geld. Das passt irgendwie nicht, das hätte sie aus dem Konzept bringen können, das hätte diese feierliche Stimmung vielleicht stören können. Aber ich denke, dass sie ein Gespür dafür hatten, dass Gott hier etwas tun wollte, an dem Lahmen und, wie wir später auch noch sehen, durch diese ganzen Ereignisse noch an vielen anderen Menschen mehr. Der Lahme oder die ihn dahin gebracht hatten, hatte sich einen strategisch guten Platz ausgesucht. An der Tür zum Tempel, noch dazu an der, die als die schöne Tempeltür bezeichnet wird. Strategisch günstig deswegen, erstens kamen da regelmäßig viele Leute vorbei, man brauchte nur in den Gemeindebrief gucken, wann sind da Veranstaltungen und dann ging man da hin und dann wusste man, da kommen Leute vorbei. Was nutzt das, irgendwo zu stehen, wo kein Mensch vorbeikommt, wenn man Geld haben will als Bettler? Und zweitens, die Leute, die da vorbeikamen, die waren eigentlich ja doch offen für Gott, sollte man zumindest erwarten. Wer in den Tempel geht, der hat eine Bereitschaft für Gott. Wer offen ist für Gott, ist auch offen für die Menschen und ihre Nöte. Da konnte der Lahme doch mit etwas mehr Gebebereitschaft rechnen, als vielleicht vor dem Einkaufsmarkt oder so, wo die Leute dann vielleicht eher sehen, dass sie noch das letzte Kleingeld für die Sonderangebote haben. Der Mann war lahm geboren und kam wohl schon lange an diesen Platz, denn viele der Menschen im Tempel kannten ihn. Und ich glaube nicht, dass die sich so einen Bettler gemerkt hätten, wenn die den nur einmal gesehen hätten. Der war also wahrscheinlich so regelmäßig wie ihr eigener Tempelgang. So saß dieser Mann nun da und bat um Almosen, laut genug, um nicht überhört zu werden, und unpersönlich genug, um nicht von der Missachtung der Menschen verletzt zu werden. Was er erhoffte, war ein bisschen Aufmerksamkeit, ein kurzes Stehenbleiben, der Griff zur Geldbörse, und dass dann jemand so ihm ein paar Münzen in seinen Sammelbehälter tat. Von ihm vielleicht dann ein kurzes Dankeschön, ein Nicken oder ein Segenswort. Das war's. Das war's, was er vom Leben erwartete. So würde das gehen, bis er halt nicht mehr da sitzen und stehen könnte, bis es mit ihm vorbei wäre. Aber diesmal war es etwas anderes. Die beiden Männer, die er hier um ein Almosen angeht, sprechen ihn persönlich an. Sie fordern seine Aufmerksamkeit heraus, zunächst ohne ihm etwas zu geben. Gespannt und fragend sieht er sie an. Ich habe mich gefragt, warum Petrus und Johannes ihn so auf sich aufmerksam machen. Weisen sie nicht zu sehr auf sich? So, also, jetzt guck mal, was wir machen. Manchmal haben wir die Befürchtung, dass wir uns selbst in den Vordergrund stellen würden, wenn wir von Jesus was erzählen würden, wenn wir unseren Glauben vor anderen bezeugen. Aber ich denke, dass es, wie ich einfach eingangs schon gesagt habe, nicht unser Verdienst ist und unsere Anstrengung, sondern wenn wirklich dabei etwas herauskommt, dann ist das Gottes Handeln. Und ich glaube, dass wir dann ganz schnell so aus dem Vordergrund zurücktreten und auch die anderen Menschen in unserer Umgebung merken, das ist ja gar nicht der Kümmling, der hier da was Großartiges macht, sondern das ist Gott. Oder das kann nicht der aus seiner eigenen Möglichkeit heraus gemacht haben. Da kommt das schon wieder in die richtige Ordnung. Petrus wollte die Aufmerksamkeit dieses Menschen. Er wollte nicht so eine Heilung im Vorübergehen, sondern er wollte, dass dieser Mensch auch wirklich merkt, hier, das geschieht im Namen Jesu. Deswegen nicht nur so, ja, jetzt werd mal gesund, sondern dass der Lahme auch wirklich miterlebt, was hier geschieht. Er wollte die Aufmerksamkeit dieses Menschen haben. Und der Mann sieht sie an. Was er wohl erwartet, was er wohl sieht? Vielleicht sieht er ihnen an, dass sie Fischer sind. So allzu lange war das noch nicht her. Vielleicht roch er es sogar noch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie einen besonders reichen Eindruck auf ihn gemacht haben, so dass er jetzt meinte, jetzt kommt aber heute mal ordentlich was rüber. Aber das Äußere ist nicht entscheidend. Es kann durchaus sein, dass Menschen einen falschen Eindruck von uns bekommen, dass unser Äußeres nicht ihren Erwartungen entspricht. Oder dass uns Menschen auch andererseits mal ohne die Maske sehen, die wir vor anderen aufsetzen und merken, wie wir tatsächlich sind. Aber das ist nicht wichtig, so der äußere Eindruck oder ob jemand hinter unsere Fassade gucken kann. Entscheidend ist, was Gott durch uns tun kann. Der hätte jetzt noch sitzen können und auf Petrus und Johannes gucken. Ohne die Autorität Gottes wäre da nichts passiert. Und Petrus sagt, Silber und Gold habe ich nicht. Ja, was hat er denn dann? Edelsteine oder Euroschecks? Glaube ich nicht, gab es damals noch nicht. Silber und Gold habe ich nicht. Was Christen haben, der Reichtum der Christen, das ist nicht irdischer Besitz, auch wenn sich unsere Kontostände so manches in manchen Nullern unterscheiden, vor allen Dingen hinterm Komma. Aber was Christen ausmacht, was den Reichtum von Christen ausmacht, das ist ein Name. Erstaunlich. Ein Name, der über allen Namen ist, Jesus Christus, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Wir als Christen tragen ja diesen Namen Christi mit uns herum. Und weil die ersten Christen eben so viel von diesem Namen geredet hatten, wurden die auch zuerst Christen genannt. Petrus sagt, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth stehe auf und wandle. Was ich habe, gebe ich dir. Christen dürfen mit ihrem geistlichen Reichtum verschwenderisch umgehen. Er reicht für alle. Wenn ich so an meine Kindheit denke, wenn in einem Märchen ein König einem möglichen Retter irgendwas versprochen hat, dann ging das, sofern er eine hatte, dann meistens um die Tochter und dann noch so um das halbe Königreich. Also bis zur Hälfte, das war so das Höchste der Gefühle. Aber was ich habe, das gebe ich dir, das ist ein geistlicher Grundsatz. Wir neigen oft dazu, das, was wir haben, für uns zu behalten. Wir befürchten, dass andere mit Jesus gar nichts anfangen wollen oder anfangen können. Aber wir dürfen erkennen, dass das, was wir haben, der Name Jesus und was darin verborgen liegt, das ist, was die Welt um uns herum braucht. Auch wenn sie es manchmal gar nicht so merkt. Ich denke, als der Lahme den Namen Jesu zuerst gehört hat, hat er vielleicht damit nichts anfangen können. Vielleicht kannte er Jesus noch vom Hörensagen oder aus der Zeit, als Jesus noch da war. Aber ich weiß nicht, ob er für sich damit was anfangen konnte. Aber dass dieser Name in seinem Leben radikal etwas verändern würde, das merkte er dann gleich darauf. Über den Namen Jesu ließe sich allein eine ganze Predigt halten. Im Namen jemandes zu sprechen, bedeutet, dass mich dieser dazu bevollmächtigt hat. Andernfalls wäre es eine Anmaßung, diesen Namen zu gebrauchen. Ein Richter verkündet Kraft seines Amtes im Namen des Volkes Urteile. Ein Prokurist kann im Namen seiner Firma Verträge unterzeichnen. Am Anfang des Gottesdienstes gebrauchen wir die Formel im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das soll keine leere Floskel sein. Die Kirche ist kein Fromme-Leute-Club oder ein Sammelsurium Leute mit kirchlichen Interessen, sondern hier geschieht etwas im Namen Gottes. Das ist ein hoher Anspruch an den, der hier vorne steht, aber auch an die, die hier sitzen und Gottesdienst halten im Namen Gottes. Das darf dann auch einer Prüfung am Wort Gottes der Bibel standhalten. Und was sich nicht auf Gottes Wort gründen kann, dem fehlt die Autorität Gottes. Da wird dann der Name Gottes eigentlich missbraucht. Eine Sache, der schon im zweiten der 10 Gebote ganz ernst entgegengetreten wird. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Christen dürfen im Namen Jesu auftreten. Jesus hat seine Jünger ausgesandt, auf diesen Namen zu taufen und in diesem Namen Wunder zu tun. Wichtig ist die persönliche Beziehung zu Jesus. Die Apostelgeschichte erzählt an anderer Stelle von 2 Brüdern, die einen Dämon, einen bösen Geist, einen Diener Satans, austreiben wollten, im Namen des Jesus, den der Paulus predigt. Sie hatten nicht die Autorität dieses Namens hinter sich, weil sie Jesus nicht persönlich kannten. Und sie haben dann sehr schmerzhaft erfahren müssen, was es heißt, ohne diese Verbindung zur Macht des Namens Jesu, der Macht des Feindes, ausgeliefert zu sein. Dem Namen Gottes und dem Namen Jesu wird in der Bibel eine ganz große Bedeutung zuteil. Ein Name ist in der Bibel nicht nur ein Wort, es ist mehr ein Programm. Der Name steht stellvertretend für seinen Träger. Der Name spiegelt die Person und seine Eigenschaften wider. Deshalb offenbart sich Gott dem Abraham in den verschiedenen Stationen seines Lebens mit verschiedenen Namen. Gott der Allmächtige, der Gott, der mich sieht und so weiter. Im Neuen Testament wird der Name Jesu hoch erhoben. In Apostelgeschichte 4, Vers 12, in der Rechtfertigungsrede des Petrus über die Ereignisse, die sich um diesen Lahmen ergeben haben, sagt Petrus, in keinem anderen ist das Heil, ist auch kein Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in welchem wir gerettet werden müssen. Das ist die Einzigartigkeit und Macht des Namens Jesu. In keinem anderen ist das Heil, mag er ein Ideologe wie Marx, ein Religionsstifter wie Buddha oder ein Sektengründer wie Sun Myung Moon sein oder sonst irgendwer. Nur Jesus ist der Erlöser, der sich selbst für uns dahingegeben hat und die Strafe für unsere Sünden getragen hat. Es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben. Es gibt keinen vergleichbaren Namen. Es ist keiner da, in welchem wir gerettet werden müssen. Werden müssen. Da steckt sogar eine Dringlichkeit dahinter. An diesem Namen kommt keiner vorbei. Wir müssen in Jesus gerettet werden. Wir können nirgends anders als in Jesus gerettet werden. Und in dem Namen dieses Jesus fordert Petrus nun den Lahmen auf, aufzustehen und zu gehen. Und er ist sich dabei Gottes so gewiss, dass er den Lahmen bei der rechten Hand ergreift und ihn aufrichtet. Man könnte also sagen, der Petrus war im wahrsten Sinne des Wortes ein mitreißender Prediger. Und der Lahme scheint daran keinen besonderen Anstoß genommen zu haben. Manchmal wirft man ja einem Prediger vor, der ist so mitreißend, das ist ja schon Manipulation. Ich denke nicht, dass der Lahme über diese Manipulation ärgerlich war. Und anscheinend geschah dieses Wunder wirklich sehr schnell und spontan. Das ist also nicht so, dass der Petrus jetzt hier eine 3- bis 5-wöchige Gehschule mit dem Lahmen dann durchgeführt hat, bis der es endlich konnte. Es steht hier, dass der Lahme aufsprang. Das war wirklich ein Wunder. Im Grunde geschahen hier 2 Wunder in einem. Er wurde geheilt und er, der von Geburt an Lahme, konnte gleich richtig laufen und springen. Ich habe 3 Kinder und jedes musste mal laufen lernen und ich weiß also, dass das so seine Zeit dauert, bis so ein Kind laufen kann. Und dieser Mensch hatte ja nie laufen lernen können. Er war ja von Geburt an lahm gewesen. So war das auch ein Wunder. Ich finde es schön, dass ihn sein erster Weg in den Tempel führt, gemeinsam mit Johannes und Petrus. Er hätte ja auch nach Hause gehen können. Das hätte die Leute bestimmt zu Hause interessiert, was aus ihm geworden ist und dass sie ihn jetzt nicht mehr bringen müssen. Dass es jetzt einfacher haben. Oder er hätte vielleicht in die Kneipe gehen können und erstmal auf sein neues Leben einen heben können. Aber ich glaube, er hat das richtige Ziel gewählt. Und ich kann mir vorstellen, dass er diese brave Gebetsversammlung im Tempel ganz schön aufgemischt hat. Da hat wahrscheinlich selten jemand so aus vollem Herzen, ja mit seinem ganzen Leib, Gott gelobt. Er ging und sprang und lobte Gott. Wir haben wohl manchmal ein bisschen Scheu, unserer Freude auch in der Kirche einmal Ausdruck zu geben. Ich denke, dass Ordnung und Ruhe gut sind und ihren Platz haben. Aber wenn schon im Himmel, also bei Gott zu Hause, Freude ist über einen Sünder, der Buße tut, dann dürfen wir uns in der Kirche auch wirklich von Herzen freuen und der Freude auch Ausdruck geben. Die Menschen um diese 3 herum, um Petrus, Johannes und um den ehemals Lahmen, die kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Sie können es einfach nicht fassen. Sie kennen den Lahmen ja, sie haben ihn alle schon gesehen. Da konnte man einfach nichts machen. Das war ein hoffnungsloser Fall. Man konnte ihm mal ein Almosen geben. Das war dann gut für ihn, weil er was zu essen kaufen konnte. Das war gut für den Geber, weil der sich als, ja, hatte seine gute Tat getan. Aber da war keine Hoffnung. Da ändert sich ja nichts. Und nun erfahren und sehen sie, dass er geradezu ein neues Leben geschenkt bekommen hat. In einer ganz anderen Dimension. Er kann ja jetzt gehen. Und ich freue mich eben auch drüber, dass er gleich Gott lobt. Er saß ja eigentlich immer vor dem Tempel, kam ja gar nicht rein, zumindest nicht aus eigener Kraft. Wenn ein Mensch Erfahrungen mit Jesus macht, wenn er durch eine Entscheidung für Jesus ein neues Leben bekommt, dann merken andere Menschen das zwangsläufig. Und die Reaktionen reichen von Verwunderung bis hin zu schierem Entsetzen. Das sollte uns dann wiederum nicht verwundern, weil sich einfach etwas verändert und Menschen in unserer Umgebung einfach fragen, wie kommt das? Aber diese Verwunderung ist eben auch eine wunderbare Gelegenheit zum Zeugnis. Und diese Gelegenheit ist Petrus bereit zu nutzen. Gott hatte ihm gezeigt, wann es Zeit war zu heilen, jetzt zeigt er ihm, dass die Zeit zum Reden gekommen ist. Die Geschichte wäre irgendwie fast unvollständig, wenn jetzt nicht noch diese Rede kommen würde. Denn es wäre ein bisschen wenig gewesen, wenn nur der Lahme hätte wieder gehen können. Wie ich ja auch eingangs gesagt hatte, der Herr tat zur Gemeinde hinzu. Und jetzt kommt das eigentlich, er hat diese Heilung, die für den Lahmen bestimmt das größte Ereignis seines Lebens war, sozusagen als Katalysator genommen, um bei den Besuchern dort im Tempel eine Reaktion hervorzubringen. Petrus kann ja fast gar nicht anders. Er steckt ja mittendrin. Der ehemals Lahme hat sich in seiner Freude geradezu an den beiden festgehalten und nun stehen sie mitten in der verwunderten Versammlung. Petrus ist bereit zur Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft fordert wegen der Hoffnung, die in ihm ist. Und er erfährt, dass der Heilige Geist ihm die richtigen Worte in dieser Situation gibt, um den Anwesenden von Jesus zu erzählen, so wie Jesus es ihm selbst auch verheißen hat, ihm und den anderen Jüngern. Und obwohl er dank der Missgunst der Priester und dank der Tempelwache die Nacht im Gefängnis zubringen musste, kamen viele Menschen zum Glauben. Auf diese Weise tat eben der Herr Menschen dazu, die gerettet wurden. Und ich hoffe, und wir wollen treu auch dafür beten, dass Gott das auch in unserer Gemeinde weiterhin tut, dass Menschen vom Herrn dazu getan werden, nicht um unseretwillen, sondern weil Menschen Jesus brauchen und weil Gott alle Menschen lieb hat und möchte, dass sie in der Gemeinschaft mit ihm leben. Amen.